Herzlich willkommen zu Von Chronographen und Kotzbrocken, dem edelsten Podcast, den ihr in eurem Leben gebraucht habt. Wir sind
Julia
und Jenny und wollen extrem detailliert über eine Buchreihe sprechen, die uns seit Jahren nicht loslässt. Dabei werden wir jedes Kapitel extrem genau durchgehen und super viele Hintergrundinfos sagen, Fun Facts und sehr tief reingehen. Also macht euch auch was gefasst. Keine Sorge, wenn ihr die Bücher noch nicht gelesen habt. Wir gehen so detailliert rein, dass wir auch komplett erklären, was alles in dem jeweiligen Kapitel passiert. Ja, let's go, würde ich sagen.
Let's go, wir legen los.
Julia, wie sehr bist du mit der Edelstein-Trilogie vertraut? Wann hast du sie das letzte Mal gelesen?
Also gelesen habe ich sie tatsächlich, oder lese ich sie jetzt zum ersten Mal, im Sinne von lesen auf Papier mit Buchstaben, weil ich eine kleine Hörbuchmaus bin und die Edelstein-Trilogie bisher immer nur als Hörbücher eingesprochen von der wundervollen Maria Erich gehört habe. Aber das auch relativ obsessiv. Also ich glaube, ich hörte die Hörbücher, seit ich 18 bin oder so, regelmäßig zum Einschlafen. Also es gibt Stellen in den Hörbüchern, die kann ich auswendig mitsprechen. Von daher bin ich mit dem Material ganz gut vertraut, würde ich sagen. Und jetzt habe ich mir für diesen Podcast auch mal die Bücher gekauft und lese die geschriebene Schrift von Kerstin Gier auf Papier.
Crazy. Ganz neue Erfahrung für dich.
Ja, ich verstehe jetzt zum ersten Mal, warum Maria Erich manche Dinge so liest, wie sie liest. Ich hoffe für deine eigene Gesundheit, dass du nicht so obsessed mit den Büchern bist wie ich.
Nee, tatsächlich nicht. Da komme ich nicht mal ansatzweise ran. Ich dachte immer, ich könnte mich schon so nennen, dass ich die Bücher komplett mal gelesen habe und mich damit auskenne. Und dann habe ich mit dir gesprochen und gemerkt, nee, so tief bin ich da doch nicht drin. Ich neige dazu, bei Trilogien immer den ersten Band immer und immer wieder zu lesen. Das heißt, mit dem ersten Band bin ich relativ gut vertraut. Ich höre dann aber auf. Das bedeutet, Band 2 habe ich noch ein paar Mal gelesen. Und ich glaube, so oft habe ich Band 3 auch gar nicht gelesen, weil ich habe versucht, mich dran zu erinnern, was noch alles passiert. Und ich habe mich an nicht so viel erinnert. Deswegen wird es ab einem gewissen Punkt für mich hier auch richtig spannend, weil ich einfach die Sachen komplett neu erleben werde.
Du, das ist gar kein Problem. Dann nehme ich dich in deine kleine Podcast-Hand und führe dich durch die Geschehnisse des dritten Teils. Ich glaube, ich habe den zweiten Teil bisher am meisten gehört.
Oh, okay. Also hörst du gar nicht die Teile durch?
Doch, ich höre den dritten Teil mit Abstand am wenigsten, weil, und da, also werden wir bestimmt im Laufe des Podcasts noch dazu kommen, da passieren am meisten Dinge, die mich so ein bisschen aufregen. Und deswegen, also ich höre das ja auch immer zum Einschlafen, deswegen höre ich natürlich mit großer Vorliebe die Stellen, die mir ein ganz wohlig warmes Gefühl geben. Aber ich weiß nicht, irgendwas am zweiten Teil macht genau das Richtige mit mir. Vielleicht, weil Gwendolyn dann nicht mehr ganz so lost ist wie im ersten Teil.
Ja, das könnte natürlich sein.
Im zweiten Teil taucht ja dann auch Ximerius auf. Und ich muss sagen, der ist eigentlich mehr ein Faktor, der mich ein bisschen nervt, weil ich da immer, also seit ich den Film dazu gesehen habe, habe ich nicht mehr den Ximerius im Kopf, wie ich ihn mir vorgestellt habe beim ersten Mal anhören, sondern wie er im Film ist. Und darüber könnte ich mich jedes Mal aufs Neue aufregen. Deswegen muss ich da irgendwie, ich weiß nicht, nervt er mich manchmal ein bisschen. Aber naja.
Geil, ich lieb's. Ja, dann werden wir den Film doch sehr doll thematisieren.
Eine gesunde Prise gemeinsamer Hass, weil ich finde auch, die ganzen Leute, die die Bücher gelesen haben und dann die Filme gesehen haben, die brauchen einen Ort, um mit anderen zusammen das zu verarbeiten, was uns da kredenzt wurde als Film.
Eine gesunde Prise gemeinsamer Hass.
Hass vereint ja auch, und gut, ich weiß jetzt nicht, wie es dem Regisseur und DrehbuchautorInnen und so vom Film geht finanziell, aber ich sag ja immer, reiche Leute hassen ist immer ein bisschen besser, deswegen tun wir uns einfach zusammen und hassen ein bisschen, was diese reichen Leute da miteinander produziert haben.
Yep. Ich denke, das können viele Leute unterschreiben. Ich finde das einen guten Titel für die erste Folge.
Reiche Leute hassen.
Eine Prise gemeinsamer Hass. So ein bisschen clickbaity. Okay, wollen wir einfach mal starten. Was passiert im Prolog?
Also im Prolog sind wir im Hyde Park in London am 8. April 1912.
Da ein Fun Fact. Der Hyde Park wird auch die grüne Lunge von London genannt. Das wusste ich nicht.
Die grüne Lunge, und dann hat man in Köln sowas wie den grünen Gürtel. Geil.
Die Lunge, den Gürtel, was brauchen wir noch? Ich werde dich heute füttern mit ganz vielen Fun Facts übrigens. Ich habe super viel dazu gegoogelt.
Gar kein Problem. Du, meine Time to Shine kommt dann im nächsten Kapitel, wenn wir darüber sprechen, wo Gwendolyn wohnt. Das habe ich nämlich sehr genau rausgefunden.
Ja, da könnt ihr euch alle schon mal auf irgendwas gefasst machen.
Also, wir sind im Hyde Park gelandet und ich würde jetzt einfach mal den ersten Satz vorlesen, um so ein bisschen einzusteigen. Während sie sich auf die Knie fallen ließ und anfing zu weinen, schaute er sich nach allen Seiten um. Wir wissen also, irgendwer ist irgendwo im Hyde Park und weint. Und im Laufe des Kapitels erfahren wir, dass es zwei Leute namens Lucy und Paul sind. Erfahren wir das in dem?
Doch, oder? Warte mal, erfahren wir das nicht?
Ich überlege, nee. Oh.
Upsi. Wir erfahren, dass zwei namenlose Menschen im Hyde Park sind. Kleiner Spoiler an dieser Stelle, vielleicht heißen sie Lucy und Paul.
Weißt du noch, wie wir von dich mal 5 Minuten gesagt haben, wir spoilern nicht? Ja, das ist hier. Willkommen zum Ehrlichkeitspodcast, wo wir alle unsere Abmachungen und Ansagen bis zum Ende durchziehen. Gut, also sie sind im Hyde Park. Wir haben jetzt schon gespoilert, dass es sich hier um Lucy und Paul handelt, die später noch vorkommen werden. Und meine erste Notiz zu diesem Kapitel ist tatsächlich zu ungefähr 2 Sätze später. Joggen war noch lange nicht in Mode und für Penner, die auf der Parkbank schliefen, nur zugedeckt mit einer Zeitung, war es zu kalt. Und da habe ich mir direkt aufgeschrieben, lol, als wären Leute nur im Sommer obdachlos.
Nee, das ist denen zu kalt, da wollen sie nicht auf ihrer Parkbank schlafen. Sonst machen sie es nämlich freiwillig.
Genau, da gehen die nämlich dann nach Hause, weil es ist ja ein Hobby von den Leuten. Da habe ich mir gedacht, so entweder Kerstin Gier oder Paul, wer auch immer von euch beiden, what the fuck. Aber es gibt tatsächlich noch sehr viele weitere what the fuck Momente in diesem Prolog. Aber erstmal ein bisschen weiter in der Handlung.
Wir erfahren einfach, dass die Frau gerade sehr am Verzweifeln ist und weint und er so ein bisschen die Lage analysiert und guckt, wo sie sich gerade befinden. Die beiden haben offensichtlich irgendwas Schreckliches erlebt und es macht halt neugierig darauf, was sie erlebt haben.
Oh, und wir lesen hier auch zum ersten Mal das Wort Chronograph. Er schlug den Chronographen vorsichtig in ein Tuch ein.
Ja, das dürfte den aufmerksamen Zuhörenden, die wir ja jetzt schon haben natürlich, weil das ist ein Wort des Titels von unserem Podcast.
Das heißt, die Chronographen werden uns noch begleiten in diesem Podcast. Unser absolut spoilerfreier, unbekannter Mann, der hier im Park rumsteht. Also da wird ja erstmal so ein bisschen die Gefühle und Gefühlsausbrüche der Frau, die dabei ist, beschrieben und so. Und dann irgendwann kommt ein Satz, der mich fast ein bisschen traurig gemacht hat für unseren unbekannten Protagonisten. Weil da eben beschrieben wird, dass sie weint und irgendwie ganz verzweifelt wirkt und was weiß ich. Und dann kommt irgendwann der Satz, ihm war ganz ähnlich zumute wie ihr, aber er versuchte, sich zusammenzureißen. Sie sollte sich nicht auch noch Sorgen um ihn machen müssen. Und da dachte ich mir irgendwie so, oh Mann, Hase, auch deine Gefühle sind valid.
Also die Stelle habe ich auch markiert und ich finde es mit dem Satz davor noch krasser, weil er sagt halt davor, also ihr geht's schlecht, sie sitzt auf dem Boden und weint und wartete darauf, dass der Schmerz abebbte, der sie wahrscheinlich nie ganz verlassen würde, weil er diesen gleichen Schmerz fühlt und deswegen weiß er, wie es ihr geht und er weiß, dass dieser Schmerz niemals weggehen wird.
Ja.
Und trotzdem ist er, weil er der Mann ist, glaubt er, dass er stark sein muss, um seiner Frau oder dieser weiblichen Person, mit der er da ist, um ihr Beistand zu leisten.
Tatsächlich haben wir dann, Leute, die Bücher ganz gelesen haben, wissen, wir werden diesen Figuren ja noch ein paar Mal öfter begegnen. Und das ist so ein Pattern, der mir ein paar Mal aufgefallen ist bei dem Charakter, dass der immer so ein bisschen schnell dabei ist, seine eigenen Gefühle hinten anzustellen, um irgendwie seine Partnerin nicht zu doll mit seinen Feelings belasten zu müssen. Und das finde ich irgendwie sehr schade, dass er das anscheinend irgendwie denkt.
Also ich weiß gar nicht, wann ist dieses Buch rausgekommen?
Ich glaube 2009 oder so.
Ja, ist dann halt doch auch, oh Gott, wie viele Jahre ist 2009 her?
14, oh mein Gott.
Oh mein Gott, dieses Buch ist 14 Jahre alt. Ja gut, man merkt ja auch, wie sehr sich die Zeiten verändern. Und klar, Männer haben auch immer noch das Gefühl, sie müssten stark sein für die Frauen, zumindest viele Männer. Aber ich habe das Gefühl, dass die Zeiten sich auch dahin verändern, dass es immer akzeptierter wird, dass auch Männer Gefühle haben und diese auch zeigen können. Und ich glaube, da sehen wir einfach, dass dieses Buch 2009 erschienen ist.
Ja, beziehungsweise, also ich würde das mal im Laufe des Buches so ein bisschen beobachten, weil ich weiß, tatsächlich nicht, ob das bei allen männlichen Charakteren sich so durchzieht oder ob das jetzt halt nur bei dieser Figur ist, weil, also es würde für mich schon einen Unterschied machen, ob das jetzt halt eben eine Charaktereigenschaft dieser einen Figur ist oder ob sich das durch alle männlichen Figuren so durchzieht und man eben merkt, okay, die Autorin hatte offensichtlich damals noch dieses Weltbild, diese Ansicht von wegen, Männer müssen da ihre Gefühle zurückstecken. Das können wir ja mal ein bisschen beobachten.
Ja, da haben wir direkt was zu tun.
Gender Roles beobachten ist sowieso eins meiner größten Hobbys.
Same.
So, dann wird der weinenden Frau ein Taschentuch angeboten mit den Initialen GM. Und es wird gefragt, hast du das von Grace geklaut? Also können wir uns den Namen Grace auch schon mal merken für spätere Kapitel. Und dann hattest du jetzt noch Fun Facts zu Stofftaschentüchern.
Bevor sie dieses Stofftaschentuch bekommt, fragt sich die weibliche Person in diesem Kapitel, sind die Papiertaschentücher eigentlich schon erfunden? Und das habe ich natürlich direkt mal nachgeschaut. Und ja, tatsächlich wurden sie schon erfunden. 1894 hat Gottlob Krumm, was übrigens ein weirder Name ist, das erste Patent auf Taschentücher beantragt. Und irgendwann später kam Tempo um die Ecke und hat 1929 einfach nochmal so ein Patent beantragt. Und seitdem hat Tempo das, würde ich sagen, große Vorrecht, was Taschentücher angeht. Der arme Gottlob ist leider nicht dafür bekannt, dass er das Taschentuch erfunden hat, sondern Tempo.
Oha, also die Firma Tempo hat das Taschentuch dann nochmal patentieren lassen, oder was?
Sie haben auf jeden Fall ein Patent angemeldet. Ich weiß nicht so ganz, wie Patentrecht funktioniert. Und Fakt ist, dass es Papiertaschentücher schon davor gab. Aber Fakt ist auch, dass heutzutage die größte Firma für Papiertaschentücher Tempo ist. Und die haben 1929 damit angefangen.
Ja. Na naja, gut. Vielleicht, was weiß ich, haben sie da noch die Falttechnik in der Packung mit patentiert oder so irgendwas. Aber wann hast du gesagt, hat dieser Gottlob das Papiertaschentuch erfunden?
1894.
Irgendwie ist das früher, als ich gedacht hätte. Auf der anderen Seite, also als du gerade gesagt hast, dass Tempo 1920 oder irgendwas um die Ecke gekommen ist, da dachte ich mir schon wieder so, ja, 1920, das passt irgendwie. Und das sind ja auch irgendwie nur, was waren das, 26 Jahre Unterschied oder so. Also ich habe irgendwie das Gefühl, sobald da 1800 davor steht, ist es für mich schon, boah, das ist krass lange her. Also irgendwie so 1896 ist wo, boah, safe Vergangenheit, Alter. Und irgendwie so 1910 bin ich schon so, ja okay, ist lange her, aber da, ich habe das Gefühl, da kann ich mir irgendwie so vorstellen, wie die Leute gelebt haben.
Ja, stimmt.
Oh, als nächstes habe ich mir ein einziges Wort in den Rand geschrieben und das ist bah. Und zwar, wenn er sagt, du darfst es ruhig vollschniefen, Prinzessin. Dass der seine Partnerin Prinzessin nennt, der,
ich find's auch so schrecklich. Stell mir vor, ich würde jemand Prinzessin nennen.
Furchtbar. Furchtbar. Tatsächlich gab es mal eine Zeit, da haben mich Leute so, um mich zu ärgern, Prinzessin genannt, weil sie wussten, dass ich das ganz, ganz schlimm finde. Ich würde sagen, ich bin eine eher High-Effort-Person, also was so ne Schminken und Zurechtmachen und so angeht, sagte sie und saß hier in einer Jogginghose und leichtfertigem Haarensatz. Naja, also da haben Leute irgendwann rausgefunden, dass es mich aber extrem nervt, wenn Leute das irgendwie zu meiner Hauptcharaktereigenschaft machen. Und dann, also das hat sich bestimmt irgendwie so ein Vierteljahr lang durchgezogen, dass so eine bestimmte Gruppe aus der Schule mich Prinzessin genannt hat. Ich fand das ganz, ganz schlimm.
Oh Gott, wirklich? Da hätte ich auch gar keinen Bock drauf gehabt. Weil das hat halt ja trotzdem auch irgendwie einen negativen voll Beigeschmack. Es ist ja an sich ein voll positives Wort, aber Prinzessin wird gleichgestellt mit so negativ high effort, so anstrengend und hochnäsig und sowas, was voll schade ist. Aber deswegen finde ich das auch einfach irgendwie merkwürdig, Leute so zu nennen.
Ja, es ist auch irgendwie, also vielleicht ist das Wort auch einfach gesellschaftlich ganz schwierig konnotiert, weil, also ich meine, an sich ist es ja einfach nur, ja, die Tochter von einem König oder einer Königin. So, also mehr ist es ja nicht.
Aber es hat so eine Konnotation im Kopf, wenn man an eine Prinzessin denkt.
Ja, es ist halt direkt irgendwie so, ja, das ist so eine hochnäsige, pinzige Person, die nichts selber kann, die man beschützen muss, die sich nicht dreckig machen will, die auch irgendwie, ne, zu einer Prinzessin gehört immer irgendwie ein Prinz, der sie dann rettet und sowas.
Ja.
Und also deswegen finde ich das irgendwie, also ich meine, unsere zwei Buchcharaktere sollen sie von mir aus nennen, wie sie wollen. Ich weiß auch gar nicht, ich glaube, es gibt, wird da irgendwann mal erwähnt, also hat sie einen Kosenamen für ihn?
Ich weiß es nicht. Also bis jetzt nicht, aber theoretisch müsste sie ihn dann ja Prinz nennen. Aber das macht sie auf gar keinen Fall.
Nee, das macht sie nicht, das wäre mir aufgefallen. Also wenn sein Kosename mal irgendwann noch uns über den Weg läuft, können wir das ja notieren und wissend anmerken.
Auf jeden Fall. Im Grunde analysieren wir einfach nur die Beziehung zwischen diesen beiden anonymen Personen, die vielleicht im Laufe des Buches noch öfter mal vorkommen.
So, dann sprechen sie ja darüber, dass sie eine gewisse Person nicht hätten zurücklassen dürfen.
Mhm. Wer ist diese Person?
Wir werden es hoffentlich noch erfahren. Und dass sie nicht wissen, ob ihr Bluff funktioniert und sie es nie herausfinden werden. Das heißt, die zwei haben wohl irgendeinen geheimen Masterplan, der aber beinhaltet, dass sie nicht da sind und können niemals überprüfen, ob das irgendwie funktioniert hat. Im Laufe des Buches werde ich ja nochmal drauf zurückkommen, weil ich denke mir irgendwie so ein bisschen, also wieder der berühmte Satz, Leute, die das Buch schon gelesen haben, wissen. Also ich meine, sie können es ja schon mit relativ großer Wahrscheinlichkeit überprüfen.
Ja.
Also
eigentlich schon. Ich finde auch, der Satz macht keinen Sinn.
Also es kommt jetzt auch so ein bisschen drauf an, welchen Bluff sie damit meinen.
Ich glaube, es ist vollkommen in Ordnung, auch anzumerken, dass manche Sachen in diesem Buch keinen Sinn ergeben. Und in dem Kontext, den man später noch erfährt, macht diese Denkweise von den beiden absolut keinen Sinn.
Also ja, es gibt viele Plotholes in diesem Buch und ich glaube, das ist einer davon. Kommt jetzt auch drauf an, was sie damit gemeint haben, also welchen Bluff genau, aber so ein bisschen dachte ich mir da schon so, ihr werdet es doch rausfinden. Aber naja.
Ja, und wenn ihr das nicht glaubt, dann seid ihr irgendwie ein bisschen dumm.
Dann seid ihr ein bisschen dumm vielleicht, hä?
Vielleicht ist das Fazit, vielleicht sind beide einfach ein bisschen dümmer.
Ah, das kann sein, dass die ein bisschen dumm sind, ja. Vor allem als nächstes kommt dann der Satz, hier, was weiß ich, wir hätten sie nicht im Stich lassen dürfen. Tod hätten wir ihr noch viel weniger genutzt. Wo ich mir so ein bisschen dachte, okay, dramatic much.
Wart ihr wirklich in Lebensgefahr?
Das ist halt jetzt die Frage. Also ich glaube, aus ihrer Sicht, also würde ich das jetzt gar nicht, also ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, da hat nie irgendwie Gefahr geherrscht.
Aber gut, vielleicht ist das auch dem geschuldet. Ich weiß nicht ganz genau, wie alt die sind, diese anonymen Personen, die wir noch gar nicht kennen. Aber ich glaube, dass sie relativ jung ja noch sind und da kommen einem solche Sachen ja auch krasser vor und man hat oft das Gefühl, man muss krasser agieren, als man im Endeffekt hätte müssen.
Das stimmt.
Weil ich glaube, die sind erst so 18, 19.
Das stimmt. Ich glaube, zumindest die ist auf jeden Fall noch keine 20.
Nee.
Ne, offensichtlich sind die ja irgendwie auf der Flucht. Sie hatten irgendwie einen geheimen Plan, mussten irgendwas verschleiern und so weiter. Also ich verstehe schon, dass da so die Abstufung, wann fängt Lebensgefahr an, ist vielleicht da so ein bisschen schwierig zu machen. Und dann, also wir bekommen im nächsten Satz schon so ein bisschen Hinweis auf den Bluff, der da stattgefunden hat, vielleicht. Wenn wir uns nur mit ihr hätten verstecken können, irgendwo im Ausland, unter falschem Namen, nur bis sie alt genug wäre. Also das heißt, es geht um eine sehr kleine Person, die offensichtlich noch nicht alt genug für irgendwas ist.
Genau.
Wir bleiben gespannt. Vor allem, Ich greife mal direkt vor zu ein paar Sätzen weiter, wo er dann auch zu ihr sagt, komm jetzt, das verdammte Gras ist nass und du sollst dich noch schonen. Hat sie vielleicht gerade eine sehr kleine Person zur Welt gebracht?
Vielleicht hat sie gerade eine sehr kleine Person zur Welt gebracht.
Also ich meine, ich hoffe für sie, dass es eine kleine Person war. weil sonst auch Matsch.
Warte, das erfahren wir sogar. Jetzt greife ich ein kleines bisschen vor. 2460 Gramm. Ist das eine kleine Person?
Ich glaube, das ist eine kleine Person.
Ich glaube auch. Ich glaube, ich habe damals so 3000 gewogen.
Boah, ich weiß auf jeden Fall, dass ich sehr, sehr leicht war, weil ich irgendwie 6 Wochen zu früh gekommen bin. Also ich glaube, es war irgendwie so, meine Mama hat mal erzählt, dass es irgendwie so an der Grenze war zu, ich hätte nochmal in diesen Brutkasten gemusst. Und dann hat die Krankenschwester nochmal so einen Finger auf die Waage gedrückt, damit ich gleich mit meiner Mama ins Zimmer kann. Aber offensichtlich war diese kleine Person eine wirklich eher kleine Person.
Ja, dann macht es auch Sinn, dass diese Frau auch jetzt sich schon wieder bewegen kann, wenn sie gerade erst eine kleine Person aus sich rausgepresst hat. Weil ehrlich gesagt, ich würde mich da für ein paar Wochen erstmal nicht mehr bewegen wollen.
Also ich hoffe einfach sehr, für die hier offensichtlich gerade erst geboren habende Person, wow, Deutsch, dass wir halt sprechen von schonen im Sinne von, du hast vor 4 Wochen ein Kind gekriegt und nicht schonen im Sinne von, du hast vor 2 Tagen ihr Kind gekriegt. Dann wird noch gesagt, wir plündern erstmal die Depots der Wächter und decken uns mit Geld ein. Auch da wieder, also ich meine, wir werden später noch erfahren, dass die Wächter wirklich rich sind und reiche Leute zu beklauen, da bin ich immer ganz dafür.
Das finde ich immer gut.
Unbekannter Mann, antikapitalistischer King.
Liebe ich.
Und dann kommt mein letzter riesiger What-the-fuck-Point in diesem Prolog, wo sie dann darüber sprechen, ob sie auf die Jungfernfahrt der Titanic mitgehen wollen, von der wir ja alle wissen, dass die gar nicht so gut zu Ende gegangen ist. Also erstmal, ich glaube, sie lacht da so ein bisschen drüber und ist so, hahaha, aber Mensch, du Dussel, du weißt doch, was da passiert ist. Ich glaube, ich an ihrer Stelle wäre so, sag mal, Junge, hast du den Arsch offen? Ich habe gerade vor, was weiß ich, wie vielen Tagen ein Kind aus mir rausgedrückt. Ich gehe nirgendwo hin. Ich werde mir jetzt hier irgendwo ein schönes Bett suchen und da werde ich aber mal ganz, ganz entspannt die Ladyparts erstmal zuheilen lassen.
Ja.
Vielleicht hier noch meine postnatale Depression ein bisschen auskurieren und dann gucken wir weiter. Jungfernfahrt, ey.
Wirklich, vor allen Dingen, während sie noch quasi auf dem Boden liegt und weint, weil sie gerade das kleine Kind, das sie aus sich rausgepresst hat, zurücklassen musste. Aber ich finde auch die Vorstellung super weird, auf die Titanic gehen zu wollen, weil man weiß ja, was passiert. Und das bedeutet, selbst wenn sie nur die Tage mitnehmen, in denen das Schiff nicht untergeht, werden sie ja die ganze Zeit nur von Leuten umgeben sein, die sterben werden. Weirde Vorstellung.
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und also ich meine, er sagte dann auch noch so, ja, du weißt doch, dass Kapitäne die Berechtigung haben, Ehen zu schließen. Wo ich mir echt dachte so, du willst dann da heiraten? In dem Wissen, dass alle Leute, die dabei waren, danach tot sind? Also sie ist ja dann auch so, ja, aber du musst mir versprechen, dass wir spätestens in Queenstown wieder aussteigen. Ja, okay, das ist ja dann gar kein Problem. Einfach aussteigen in dem Wissen, dass alle anderen, die jetzt da auf dem Schiff bleiben, einfach qualvollst verrecken werden. Wo ich mir echt denke, ja, nee, das ist schön.
Und er sagt ja noch, romantisch, oder?
Ja, total romantisch.
Nein, Junge, es ist nicht romantisch. Vor allen Dingen, dann würde ich ja auch versuchen, ein paar Leute auch mit rauszunehmen, wenn ich dann in Queenstown aussteige. Aber macht das was, wenn ich die Leute von ihrem Tod entfernt habe? Kommt dann so ein Final Destination, dass der Tod sie heimsucht? Oder habe ich den Zeitstrang verändert? Oder was ist passiert?
Ja gut, also ich meine, was das verändert, das ist ja eine Frage, die wir, glaube ich, noch einige Male besprechen werden. Also das dachte ich mir nämlich auch so, also es kann mir doch keiner erzählen, dass sie dann da auf der Titanic sind und nicht irgendwie, also jemanden kennenlernen, den sie irgendwie nett finden, wo sie sich denken so, boah, also wenn die jetzt weiterlebt, fände ich es eigentlich schon gar nicht so verkehrt.
Ja.
Und dann, also ich weiß gar nicht, was ich dann schlimmer fände, entweder zu sagen, ja, okay, wir greifen da nicht ein, weil wir dürfen den Lauf der Geschichte nicht verändern, und sagen dann nichts und gehen einfach alleine in Queenstown von Bord, beziehungsweise halt mit all den Leuten, die auch ohne unsere Anwesenheit gegangen wären. Oder wir sagen quasi den einzelnen Leuten, die wir cool finden, denen sagen wir Bescheid, yo, ich weiß, du hast in Queenstown wirklich nichts vor, aber steig doch da mal aus.
Vertrau mir, Bruder.
Also und lassen dann alle anderen einfach auf dem Boot.
Ja, vor allen Dingen auch diese Anmaßung, weil dann fange ich ja an, eine Abstufung zu machen. Wer darf leben, wer darf sterben?
Voll, ja.
Also das kann man ja ewig hochspitzen. Also Fazit, einfach fernhalten von Katastrophen, von denen man weiß, dass sie eh passiert. Einfach nicht dahin gehen.
Ja, also ich meine, gut, man hätte sich jetzt überlegen können, ob man irgendwie auf die Titanic geht und dem Kapitän irgendwie vorher schon sagt, yo, guckst du mal ein bisschen genauer nach dem Eisberg. Wobei das ja dann auch wieder die Frage ist, also wie würde unsere Welt, eben wie würde unsere Welt jetzt aussehen, wenn die Titanic nicht gesunken wäre? Also hätte das irgendwie, also ich meine, das war ja schon irgendwie ein großes Unglück, dass irgendwie auch so, also das halt auf jeden Fall noch lange danach Leute so krass fasziniert und ja auch ganz viele Familienschicksale und so geprägt hat. Wie würde unsere Welt jetzt aussehen, wenn das nicht passiert wäre? Vor allem, dann hätte nie jemand diesen Film gedreht.
Oh mein Gott.
Und
das bedeutet, wir würden einfach Leonardo DiCaprio und Kate Winslet vermutlich nicht kennen, weil die hatten noch beide ihre Breakout-Roles, oder?
Erstens das. Und jetzt, wo ich so drüber nachdenke, also ich meine, um Kate Winslets Karriere fände ich sehr schade. Mhm. Aber.
Ja.
Also, ich habe einen besonderen Hass. Erstens auf James Cameron und auf Leonardo DiCaprio. Ja. Auf James Cameron denke ich mir so, also, oder? Warte, laber ich jetzt scheiße? James Cameron ist schon auch der, der die Avatar-Filme gemacht hat. Oder ist es ein anderer Cameron?
Ich glaube, das ist ein anderer. Warte, da wird jetzt hier live gegoogelt.
Weil wenn das nicht ist, habe ich nichts gesagt. Aber.
James Cameron. Warte, Cameron. Erstmal falsch geschrieben. Doch, das ist der, der die Avatar-Filme gemacht hat. Und auch Titanic, ja.
Ja, siehst du mal. So. Und also ich meine, ich hasse die Avatar-Filme wirklich mit einer ganz großen Leidenschaft, weil ich finde, das ist einfach nur Kolonialismus mit Aliens.
Ja.
Und also im Prinzip, der erste Avatar-Film ist einfach nur Pocahontas mit vielen Farben.
Ja. Aber krass, dass das so beliebt geworden ist. Also
ja, aber so zu wissen, dass, also James Cameron hätte ja wahrscheinlich nicht so viel Kohle für die Avatar-Filme gekriegt, wenn er nicht mit Titanic mal so erfolgreich gewesen wäre. Das heißt, hätten wir diesen Titanic-Film nicht gehabt, wäre uns wahrscheinlich auch Avatar erspart geblieben.
Also wenn Lucy und Paul das gemacht hätten, dann hätten sie die Avatar-Filme verhindert. Also bitte, geht auf diese Titanic und sagt dem Kapitän, dass er ausweichen soll.
Ja, nicht nur die Avatar-Filme, sondern Leonardo DiCaprio hat ja dann hier, ne, also hat dann damit so richtig seine Filmkarriere angekurbelt und hat uns dann ein paar Jahrzehnte später den stinkenden Haufen Scheiße, den Wolf of Wall Street ist, geschenkt. Und damit erzürne ich jetzt wahrscheinlich ganz viele so Filmbros und so. Aber
ich glaube, Filmbros hören diesen Podcast nicht.
Glaube ich auch.
Sind wir mal ehrlich.
Ja. Auch die Filmsisters, wobei die Filmsisters mögen Wolf of Wall Street wahrscheinlich nicht. Aber ja. Also diesen Film hasse ich mit so einer Leidenschaft. Ich habe den letztes Jahr irgendwann mal geguckt, weil ich dachte, okay, das ist irgendwie so ein, ne, dieser Film-Bro-Klassiker und jetzt bilde ich mich mal weiter und gucke diesen Film. Und ich war so sauer die ganze Zeit. Ich wollte einfach nur, dass die Hauptcharaktere sterben.
Oh, wow.
Und Und sie haben ja so viele Gelegenheiten dazu, in dem Film zu sterben, aber sie tun es nie.
Ich habe den nie geguckt. Also warum hast du den so genau?
Das ist, also, da geht's ja darum, dass hier Leonardo DiCaprio da so eine, ich weiß gar nicht, was das so, irgendwie so eine Wirtschaftsscam-Firma hochzieht.
Mhm.
Und da halt dann, also extrem reich damit wird, dass er Leute betrügt. Und dann folgt man ihm halt so in seinem reiches Arschlochleben, wie er dann auch, also dann irgendwann hier mit Margot Robbie verheiratet ist und die aber trotzdem betrügt und ganz, ganz furchtbar ekelhafte sexistische Sachen sagt. Es gibt auch mindestens einen sexuellen Übergriff in dem Film, der nicht als solcher geframed wird.
Ach krass.
Furchtbar ekelhaft, furchtbar sexistisch. Dann ist er da mit dem Charakter von Jonah Hill die ganze Zeit unterwegs und die nehmen halt ständig irgendwelche Drogen und fahren besoffen Auto und was weiß ich. Und es wird halt alles als so lustig dargestellt. Es gibt auch eine Szene, wo sie mit irgendeiner Privatjacht durch so einen Sturm fahren und so. Und all das sind immer wieder Momente, wo die Charaktere die Gelegenheit hätten zu sterben und sie tun es nicht. Und das macht mich so sauer. Und ich, also, es gibt viele Leute, die sagen, dass genau das der Punkt des Films, also dass der Film genau das in dir hervorrufen will. So ein Hass auf reiche Leute, die nicht quasi auf ehrliche Weise in Anführungszeichen reich geworden sind und die dann halt da so ihr rücksichtsloses Leben leben. Aber also erstens verstehen diese Message, glaube ich, ganz viele Leute nicht, die den Film schauen. Weil es gibt ja immer noch so Finance-Bros, die das irgendwie als ihre Inspiration für wie man leben muss sehen.
Der bahnbrechendste Film.
Ja, ja, also wirklich ganz, ganz krass. Und also wirklich, ich hatte irgendwann so einen Hass auf die Charaktere, dass ich nicht nur wollte, dass die Filmfiguren sterben, sondern dass Leonardo DiCaprio und Jonah Hill als Privatpersonen einen Unfall haben. Also wirklich, ich war so sauer. Natürlich wünsche ich das niemandem, aber in dem Moment...
Auch wenn Leonardo DiCaprio ja auch privat ein sehr problematischer Mensch ist und es sehr vielen Frauen sicherlich besser gehen würde, wenn er nicht da wäre.
Und ich glaube, Jonah Hill auch.
Ja, dem würde ich es auch zutrauen. Ja, da weiß ich nichts, aber
ja,
ja. Überrascht mich nicht.
Also ich weiß, dass Jonah Hill mal mit irgendeiner Frau zusammen war, die auch, ich weiß nicht, war sie auch Model oder Schauspielerin oder so. Auf jeden Fall wurden dann da irgendwelche Nachrichten irgendwann geleakt, wo er ihr anscheinend nur seine Boundaries kommuniziert hat. Von wegen, ja, er will, wenn er mit ihr zusammen ist, dann will er nicht, dass sie irgendwie Bilder in Unterwäsche macht und die postet oder irgendwie freizügige Sachen postet und so. Und ich weiß noch, dass es da irgendwie so im Internet so ein bisschen eine Diskussion darüber gab, hat er jetzt gerade einfach nur seine Boundaries kommuniziert und ihr quasi die Wahl gelassen, ob sie sich dem anpassen will oder hat er sie quasi unter Druck gesetzt und gesagt, ja, wenn du mit mir zusammen sein willst, dann darfst du das nicht machen.
Spannend.
Aber auf jeden Fall, also Jonah Hill anscheinend auch immer mal wieder eine ganz problematische Maus. Von daher, Lucy und Paul,
ach ja,
beziehungsweise hier unbekannter Mann, unbekannte Frau, bitte geht auf die Titanic, verhindert erstens dieses Schiffsunglück, bei dem ganz viele Menschen sterben, und verhindert außerdem die Avatar-Filme und The Wolf of Wall Street. Vielen Dank.
Ich liebe diese Kausalkette, die wir gerade gemacht haben. Ich lieb's. Ich würde ganz kurz, um nochmal wieder zurück zu dem, was hier aufgeschrieben ist, kommen, weil ich habe nämlich tatsächlich einen Fehler entdeckt, den die liebe Kerstin hier eingebaut hat. Ich weiß nicht, ob er intentional war oder nicht, aber als sie darüber reden, auf die Titanic zu gehen, sagt der unbekannte Mann, ich dachte eigentlich, du weißt doch, dass Kapitäne auf hoher See die Berechtigung haben, Ehen zu schließen. Nicht wahr, Prinzessin? Und das habe ich mal nachgeguckt. Das ist tatsächlich ein Mythos aus den drei Ländern auf der Welt. Auf den Bahamas, Bermudas und in Malta. Ist es möglich, von Kapitänen getraut zu werden? In allen anderen Ländern, auch damals, war es noch nie möglich. Und der Kapitän der Titanic hätte das auch nicht gemacht, weil der hatte Besseres zu tun. Und das machen Kapitäne tatsächlich eher weniger. Selbst wenn man es nur für den symbolischen Wert haben möchte, aber die haben halt einen Job und keine Zeit, um alle Leute zu trauen, die auf dem Schiff mitfahren.
Ich wollte gerade sagen, also dieses vom Kapitän getraut werden, das ist ja ein gar nicht so unbekanntes Trope irgendwie.
Ja, genau, aber das ist komplett fake.
Also ich weiß auch, dass in einem der Fluch der Karibik-Filme, ich glaube im dritten oder so, werden ja auch hier Will Turner und, wie heißt die Rolle
Keira Knightley, ich weiß nicht, wie sie heißt.
Elizabeth.
Also die Schauspielerin ist auf jeden Fall, Elizabeth. Elizabeth,
Später auch Turner, auf jeden Fall. Also werden ja dann auch irgendwie noch, während er da so halb am Sterben ist, werden sie dann noch verheiratet vom Kapitän. Und ich glaube, ich meine, das wird sehr oft in irgendwelchen Filmen und Büchern verwendet, dass dann irgendwer vom Kapitän getraut wird. Mhm. Und das dann wohl auch rechtlich bindend ist.
Genau, aber das ist völliger Schwachsinn. Laut ChatGPT, wo ich irgendwann meine Recherchen hin verlegt habe, weil Google einfach nichts mehr hergegeben hat, gab es das auch noch nie. Es gibt natürlich dieses Symbolische, wenn einfach ein Mensch in Uniform auf einer Reise sagt, ja, ich traue euch jetzt. Aber auch das passiert halt eher selten, beziehungsweise nicht wirklich, einfach weil der auch einen Job hat und keine Zeit dafür. Und ich dachte halt kurz, dass es vielleicht so von früher noch abgewandelt wurde. Aber ganz früher, so zu Piratenzeiten, waren halt keine Frauen auf den Schiffen. Das heißt, wer hätte getraut werden sollen? Und später gibt's keine Beweise dafür. Es ist wirklich nur in den drei Ländern so.
Weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, ob es keine Piratinnen gab oder ob das nicht auch so ein...
Meinst du, das ist auch nur so ein Mythos, dass nur Männer Piraten waren?
Naja, weil, also das habe ich jetzt absolut nicht gefaktcheckt, lol.
Gefaktcheckt.
Aber, also man hat sich ja auch zum Beispiel lange erzählt, dass es nur männliche Wikinger gab. Und da hat man ja jetzt rausgefunden, dass das absoluter Bullshit ist. Also dass da...
Ach, wirklich?
Ja, ja. Also dass halt einfach irgendwie so Ausgrabungen, die halt so... frühes 20. Jahrhundert und so stattgefunden haben, dass halt die Leute einfach durch ihren Bias dann irgendwie Skelette gefunden haben, die mit Rüstungen und so und Waffen beerdigt wurden und dann davon ausgegangen sind, okay, das muss ein männliches Skelett sein, das muss ein Krieger sein oder so. Und man da teilweise halt jetzt so in den letzten Jahren wieder also diese Knochenfunde und so nochmal analysiert hat, man ja inzwischen auch die Technik hat, um rauszufinden, ob die Person zumindest biologisch männlich oder weiblich war. Und sie da rausgefunden haben, dass sehr viele von den angeblichen Kriegern Kriegerinnen waren. Und dass es durchaus historische Belege gibt, dass da eben auch Frauen bei den Wikingern ganz normal mitgekämpft haben. Von daher könnte ich mir auch vorstellen, dass das bei den Piraten eine ähnliche Sache ist. Also
ja, das könnte tatsächlich dann auch voll sein. Also es war auch nur mein Bias, der sich da gerade drauf projiziert hat. Weil ich finde es so lustig, weil natürlich haben die Leute gedacht, oh, hier sind Waffen, das müssen Männer gewesen sein. Das macht so viel Sinn. Weil die Frauen sammeln die Bären, die Männer gehen auf Jagd, ne?
Ja, also ich meine, ich kann mir gut vorstellen, dass also bei so wirklich offiziellen Handelsschiffen und so, dass da tatsächlich weniger Frauen mit dabei waren. Aber also keine Ahnung, Kriminalität macht ja vor Frauen nicht halt. Würde ich zumindest bei den Piraten würde ich davon ausgehen, dass da auch die ein oder andere Frau mal dabei war. Aber damit sind wir ja jetzt am Ende unseres Prologs. Was nehmen wir daraus mit? Es gibt zwei uns völlig unbekannte Personen.
Wir wissen überhaupt nichts über die.
Wir wissen gar nichts über die, die offensichtlich zusammen, aber noch nicht verheiratet sind, aber die eine Person schon ein Kind gekriegt hat. Kerstin Gier hat hier die Leute geschrieben, die in Sünde leben und also offensichtlich schon vor der Ehe Sex miteinander hatten. Es sei denn,
Gott, das geht doch gar nicht.
Die sehr kleine Person, die da auf die Welt gekommen ist, ist der Messias.
Es kann natürlich auch sein. Die Möglichkeit besteht noch, wir wissen es nicht.
Wir wollen sie nicht außer Acht lassen.
Genau, wir sind noch ganz am Anfang, deswegen wollen wir alle Möglichkeiten erstmal da haben und aufzählen. Ich würde gerne auf die letzten zwei Sätze des Prologs eingehen. Ich streiche das letzte Wort im Satz, weil da sagt er wieder Prinzessin und ich weigere mich, das vorzulesen. Aber er sagt, bereit für das nächste Abenteuer. Und sie antwortet, bereit, wenn du es bist. Und das ist vielleicht auch eine Phrase, die werden wir noch öfter hören. Und die zaubert mir jedes Mal eine Wärme ums Herz.
Das stimmt. Ich finde es sehr schön, dass das irgendwie der Signature-Satz von den beiden ist. Und wie wir später erfahren werden, wahrscheinlich auch noch von jemand anderem.
Weil wir ein unfassbar besonderer Podcast sind, haben wir uns ein Zeitreise-Roulette ausgedacht, das wir immer am Ende der Folge spielen wollen. Das bedeutet, dass wir uns eine prominente Person aussuchen und überlegen, ob die gut im Zeitreisen wäre oder eben nicht. Und Julia, ich frage dich heute, glaubst du, dass Bill Kaulitz gut im Zeitreisen wäre oder nicht?
Oh je. Also ich meine, er ist ja schon mal sehr tätowiert. Das heißt, für Zeitreisen eher ungünstig. Wobei, also ich meine, ja gut, er ist jetzt auch leider nicht so straight, also was heißt leider, er ist nicht so straight passing. Und also ich meine, ich weiß ja auch, dass hier zumindest Bill und Tom nicht so wahnsinnig lange zur Schule gegangen sind.
Stimmt.
Das heißt, so historisches Wissen
nicht
könnte, also ich meine, es sei denn, irgendwie Bill hat dann in den Jahren danach noch so einen Hyperfokus auf irgendwie eine bestimmte geschichtliche Epoche oder so entwickelt. Das würde ich ihm auch zutrauen. Also ich würde ihm zutrauen, dass der sich irgendwann mal so, keine Ahnung, über irgendeinen Modetrend oder so auf einmal so richtig wild in das Leben von Marie Antoinette reingelesen hat oder so irgendwas.
Meinst du, er ist so ein Mensch, der so im Wikipedia-Tunnel landet?
Ich glaube nicht im Wikipedia-Tunnel, aber ich glaube, der schaut mal abends die ein oder andere Doku auf YouTube.
Ja.
Ich glaube, da werden
Könnte
abends
ich mir bei ihm auch vorstellen.
Da werden abends auch mal die Arte-Dokus, die werden da mal abgefeuert. So zum Runterkommen. Könnte ich mir richtig gut vorstellen. Oder er ist eine Person, der sehr gerne so Bridgerton und so Historiendramen anschaut und sich dann manchmal darüber informiert, ob das jetzt wirklich so war oder nicht. Aber dann auch ganz oft einfach denkt so, naja, ich weiß ja. Also ich könnte mir vorstellen, dass es irgendwie so eine Historiendrama-Serie gibt, die er sehr exzessiv geschaut hat und dann zumindest sehr genau weiß, wie sich die Leute in dieser Serie verhalten. Und er dann quasi Glück haben muss, erstens irgendwo in dieser Epoche zu landen und zweitens, dass er halt eine Serie geguckt hat, wo die MacherInnen sich vielleicht so, zumindest so ein bisschen informiert haben.
Ja. Und, also ich glaube, was sehr für ihn sprechen könnte, er ist halt super kommunikativ. Ich glaube, jedes Mal, wenn er in Gefahr wäre, würde er einfach dauerhaft labern und die Leute irgendwie auf seine Seite ziehen. Also ich glaube, einen Bill Kaulitz sollten wir nicht unterschätzen, weil ich glaube, dass er, was das angeht, Glück haben kann, dass er die richtigen Leute trifft und auf einmal hat er ganz viele Freundschaften geschlossen.
Ja, also ich würde auch sagen, so wenn sein Zeitsprung irgendwie so, was weiß ich, 20 Minuten dauert, das kriegt er hin. Also
ja.
da so alles bis zu einer Stunde, würde ich sagen, das schafft er, sich da irgendwie so durchzuwurschteln und einfach die Leute so zuzuquatschen, irgendwie zu erzählen, ja, ich bin hier von dem Wanderzirkus, der, ne, was man dann halt den Leuten so erzählt, um seine Tattoos und seine Queerness zu verkaufen. alles andere, solange es also so bewusst Zeitreisen im Sinne von sich irgendwo für mehrere Stunden hingeschickt werden, sich da irgendwie einfügen, an irgendwelchen gesellschaftlichen Events teilnehmen, ohne aufzufallen, da sehe ich leider ganz schwarz für den Bill. Also das, da.
Ich glaube, auf der Skala würde ich ihm so eine 4 geben. 3 bis 4, würde ich sagen.
Ja, also aufgrund der Tattoos bin ich eher bei 3.
Okay. Dann einigen wir uns auf 3.
Bill Kaulitz mit 3 Punkten. Und das heißt, ich überlege mir für nächste Woche oder für die nächste Folge eine Person, die du dann bewerten darfst.
Ich bin schon sehr gespannt, wie du dir da so ausdenkst.
Mal schauen, vielleicht haben wir ja über Leute erst gesprochen in dieser Folge.
Ich bin gespannt. Das war's mit unserem Podcast von Chronographen und Kotzbrocken. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Uns hat es, glaube ich, sehr viel Spaß gemacht. Das ist auch ein kleines Experiment für uns.
Es hat uns sehr viel Spaß gemacht.
Wir sind ein bisschen abgeschweift manchmal vom Thema, aber ich glaube, das war auch trotzdem sehr unterhaltsam. Like diesen Podcast, falls man Podcasts liken kann. Wir wissen noch nicht so ganz, wie wir das mit dem Hochladen machen. Kommentiert, schreibt uns.
Man kann auf jeden Fall Podcasts abonnieren. Abonniert uns, wo auch immer ihr diesen Podcast hört. Folgt uns rein.
Und schaltet ein, wenn wir über das erste Kapitel von Rubinrot sprechen. Mhm.